Ich habe viele Jahre gedacht, dass ich an allem schuld bin. Dass ich im Heim bin, weil ich ein Narzisst bin. Auch wenn ich nicht genau wusste, was das ist. Die ganzen Strafen, der Hunger und die Müdigkeit und die vielen Medikamente, das war für mich eine normale Kindheit.
Die Privation macht ja in der Regel bei Kindern ganz, ganz hohes Stresserleben. Da setzen dann halt die Überlebensmechanismen ein, die wir Menschen nur zur Verfügung haben, Kampf, Flucht und auch Dissoziation. Und diese Überlebensmechanismen bleiben dann ja einfach vorhanden und werden ja dann zur Persönlichkeitsstruktur. Die kann man hauptsächlich mit Psychotherapie verändern. Und das ist auch das Mittel der Wahl. Das ist auch so in den Leitlinien niedergeschrieben. Deprivation ist einfach eins. Und das ist so das, was ich klinisch sagen kann. Aber was auch eigentlich all meine Kollegen sagen, mit eins der stärksten traumatischen Situationen bei Kindern, weil das auch eigentlich die früheste Form von Traumatisierung ist und Kinder sehr massive Symptome in der Regel entwickeln.
Medizin, Macht, Moral. Der Fall Winterhoff. In diesem Podcast geht es um ein nicht abgeschlossenes Strafverfahren. Der Angeklagte Michael Winterhoff bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich. Es gilt die Unschuldsvermutung. Episode 3. Verwahrlost und schwer gestört?
Generalanzeiger Bonn, 4. April 2025. Der Prozess gegen den Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff vor dem Bonner Landgericht läuft seit Mitte Februar. Von den 36 angeklagten Fällen sind jetzt 3 abschließend behandelt worden. Immer wieder wird deutlich, wie kompliziert es sich für das Gericht gestaltet, die Hauptverhandlung zu organisieren. Hinter jedem der 36 Fälle steht ein Mensch, der als Kind oder Jugendlicher vom Angeklagten behandelt wurde und von diesem das Psychopharmakon Pipamperon verschrieben bekam. Zu jedem Fall müssen zahlreiche Zeuginnen und Zeugen gehört werden, Sorgeberechtigte, Vormünder, Lehrerinnen, Jugendamtsmitarbeiter, Erzieherinnen und Betreuer. Und jeweils eine Sachverständige oder ein Sachverständiger, die vom Gericht bestellt werden. Allein bei der Terminfindung alle Beteiligten unter einen Hut zu bekommen, gestaltet sich schwierig, ganz zu schweigen von der alles überlagernden Frage. Hat Michael Winterhoff sich strafrechtlich schuldig gemacht? Wird die Staatsanwaltschaft ihm nachweisen können, seinen ehemaligen Patientinnen und Patienten gefährliche Körperverletzungen beigebracht zu haben, indem er ihnen Pipamperon über teils sehr lange Zeiträume verschrieb, ohne dass es dafür eine Notwendigkeit gab? Winterhoff bestreitet die Vorwürfe vollumfänglich.
Stell dir vor, du wirst in einen Haushalt geboren, in dem du immer nur störst. In dem du nicht willkommen bist und das deutlich zu spüren bekommst, seelisch und körperlich. In dem du nie weißt, ob es etwas für dich zu essen geben wird oder nicht. Irgendwann wirst du aus diesem Haushalt herausgeholt und kommst zu einer Familie, die sich um dich kümmert. Doch hier darfst du irgendwann nicht mehr bleiben. Wieder wirst du rausgeholt und du landest in einem Haus mit anderen Kindern und mit Erwachsenen, die sich um dich kümmern sollen. Stell dir vor, du bist immer hungrig. Hungrig nach Nahrung, aber vor allem hungrig nach etwas, das du nie bekommen hast. Nach Zuneigung und Geborgenheit. Was ich gerade erzählt habe, das ist die Geschichte von Felix, der nicht wirklich so heißt. Felix ist heute 27 Jahre alt. Im Prozess gegen den Kinderpsychiater Michael Winterhoff tritt er als einer der Nebenkläger auf. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und ich begleite für den Generalanzeiger Bonn diesen Prozess. In unserem Podcast wollen wir euch vom Verlauf des Verfahrens berichten, vor allem aber die Hintergründe dessen, was dort verhandelt wird, beleuchten. Das mache ich heute wieder zusammen mit meiner Kollegin Sabrina Bauer. Hi Sabrina.
Hallo Anna. Der Prozess gegen Michael Winterhoff läuft ja jetzt schon seit etwa 2 Monaten. Das ist unsere 3. Podcast-Folge zu diesem Fall, aber du hast ja noch viel mehr als 3 Artikel seitdem für den Generalanzeiger geschrieben.
Das stimmt. Und wenn euch das interessiert und ihr da dauerhaft ganz nah dran sein wollt, schaut gerne mal beim GA vorbei. Unter ga.de/winterhoff findet ihr sämtliche Artikel zu diesem Thema, übrigens auch schon weit vor dem laufenden Prozess.
Ja, und für euch, also die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, gibt's übrigens ein spezielles Angebot. Für 1 Euro pro Woche erhaltet ihr vollen Zugang zu allen Artikeln auf unserer Webseite. Also natürlich zu allen Berichten zum Fall Winterhoff, aber auch über alle weiteren wichtigen Geschehnisse rund um Bonn und die Region. Alle Infos findet ihr unter ga.de/podcast-angebot.
Was uns außerdem wieder super wichtig ist, dass ihr diesen Podcast teilt, abonniert und bitte gerne mit 5 Sternen bewertet. Nur so können wir es schaffen, dass ganz viele Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden und nur dann können wir hier auch ganz sicher weitermachen. Vielen lieben Dank also schon mal dafür.
Kommen wir nun zum aktuellen Stand im Prozess. Es ist ja einiges passiert, seit die letzte Folge veröffentlicht wurde. Weniger kompliziert ist es aber nicht geworden, oder?
Nein, das ist ein total komplexes Verfahren in vieler Hinsicht. Zum einen, weil es an sich schon juristisch schwierig ist. Also ein Jurist hat das Ganze mir gegenüber mal als juristisches Hochreck bezeichnet. Und ich wüsste nicht, dass es ein solches Verfahren schon mal in Deutschland gegeben hätte. Der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung, der hier gemacht wird, den bringt man ja als Laie nicht sofort mit dem in Verbindung, worum es hier geht, nämlich das Verschreiben von Medikamenten. Im Strafgesetzbuch heißt das dann Beibringung von Gift.
Ja, und das, nämlich 36 Fälle gefährlicher Körperverletzung durch Beibringung von Gift, wird dem Angeklagten vorgeworfen.
Richtig, und das ist der andere Grund, warum das Ganze so hochkomplex ist. Wegen der schieren Menge an Fällen. 36 Fälle werden ja verhandelt und zu diesen Fällen gehören jeweils tausende Seiten Aktenmaterial, also Patientenakten, Jugendamtsakten, Heimakten. So kompliziert das ganze Verfahren ist, so chaotisch gestaltet sich zumindest aus der Betrachterinnenperspektive auch manchmal der Prozess.
Inwiefern chaotisch?
Naja, alleine schon, dass zu jedem der 36 Fälle ein sachverständiger Gutachter gehört werden muss, der natürlich dann an allen Verhandlungstagen, an denen es um den jeweiligen Fall geht, anwesend sein muss. Sonst kann er ja da gar nicht mitreden. Diese sachverständigen Gutachter sind natürlich nicht hauptberuflich damit beschäftigt, irgendwo in Gerichten rumzusitzen, sondern deren Berufsalltag und Termine müssen mit denen des Gerichts und aller Beteiligten übereingebracht werden. Das allein sorgt schon dafür, dass die Fälle nicht, wie man jetzt vielleicht meinen könnte, einfach hintereinander weg abgearbeitet werden, sondern dass es an einem Prozesstag um den einen, am nächsten dann um einen ganz anderen Fall gehen kann. Abgeschlossen sind zum jetzigen Zeitpunkt übrigens 3 von 36 Fällen.
Okay, jetzt verstehe ich, warum alle davon ausgehen, dass dieser Prozess nicht im Spätsommer beendet sein wird.
Nee, das ist inzwischen sogar komplett ausgeschlossen. Es ist den meisten Verfahrensbeobachterinnen und Beobachtern und natürlich sowieso den Beteiligten recht früh klar gewesen, naja, diese ursprünglich mal 40 oder 42 angesetzten Verhandlungstage, die werden wohl nicht ausreichen bei 36 Fällen, wenn jeder Fall mindestens 3 Tage in Anspruch nimmt. Das war allerdings auch nur eine vorläufige Ansetzung. Jetzt, also in der vergangenen Woche, hat das Gericht Fortsetzungstermine festgelegt, und zwar ganze 28 weitere Prozesstermine. Wir sind damit also schon mal insgesamt bei mindestens 70 Verhandlungstagen bis einschließlich 17. Dezember dieses Jahres. Ob das jetzt damit dann das Ende ist, das kann man jetzt noch nicht absehen. Ich würde schätzen, dieser Prozess, der wird sich noch ins Jahr 2026 ziehen. Deutlich ist jedenfalls geworden, dass viele, insbesondere die Verteidigung, ja, fast schon sich genervt zeigen von dem teils eben etwas chaotischen Verlauf und davon, dass offenbar immer wieder Akten erst sehr kurzfristig bearbeitet werden können.
Was heißt in dem Zusammenhang jetzt kurzfristig genau?
Ja, mal als Beispiel, eine laut Verteidigung rund 2000 Seiten dicke Akte, die kam kürzlich erst wenige Tage vor dem geplanten Verhandlungstag des entsprechenden Falls an. Ja, und 2000 Seiten kann man logischerweise kaum sinnvoll in so kurzer Zeit bearbeiten.
Nee, aber woran kann das liegen und warum liegen diese Akten dann längst nicht schon vor?
Das kann ich so genau auch nicht sagen, aber zuletzt war es zum Beispiel so, dass das Jugendamt die Akte zu einem Fall, der eigentlich jetzt im April verhandelt werden sollte, erst nach datenschutzrechtlicher Prüfung rausgeben wollte und das Gericht hat dann kurzerhand einen Beschlagnahmebeschluss gefasst.
Und das heißt?
Ja, ganz konkret heißt das, dass Polizeibeamte dann beim Jugendamt auftauchen und die Akten einfach mitnehmen. Ich habe gehört, dass man davon beim Jugendamt auch einigermaßen überrascht war. Die Akten kamen dann jedenfalls erst freitags beim Gericht an und dann müssen die natürlich erstmal digitalisiert werden. Also das sind wirklich Papierstapel, bevor sie dann an die Verfahrensbeteiligten herausgegeben werden können. Der Fall sollte eigentlich am Mittwoch drauf verhandelt werden und das wurde dann kurzfristig tatsächlich abgesagt.
Ja, jetzt sind ja Osterferien und weiter geht's beim Prozess vor dem Landgericht erst am 30. April.
Genau, bis dahin haben also jetzt alle Beteiligten Zeit, sich vorzubereiten. Ich bin aber sicher, kompliziert wird's weiterhin bleiben.
Gibt es denn eine reelle Gefahr, dass der Prozess platzen könnte?
Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich glaube aber, dass eigentlich alle Beteiligten das nicht wollen können. Da will sicher niemand jetzt ganz von vorne anfangen. Zwischendurch hat die Verteidigerin von Michael Winterhoff, Kerstin Stirner aus Köln, aber schon mal damit gedroht, dass sie einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens stellen könnte. Zur Erklärung, das ist was anderes als eine reine Unterbrechung. Unterbrochen werden darf so ein Verfahren nämlich nicht länger als 3 Wochen am Stück. Und bei einer Aussetzung müsste also der ganze Prozess tatsächlich von vorn beginnen.
Was war der Grund für diese Drohung?
Unter anderem ging es darum, dass die Staatsanwaltschaft beantragt hatte, mutmaßliche Taten des Angeklagten wieder ins Verfahren mit einzubeziehen, die sie vor der Anklageerhebung eingestellt hatte. Konkret ging es hier darum, dass Winterhoff einen der Geschädigten nicht nur mit Pipamperon, das ist ja das Medikament, um das es im Verfahren in erster Linie geht, behandelt haben soll, sondern zusätzlich auch mit Risperdal. Das ist ein anderes Neuroleptikum und mit Medikinet, das ist ein typisches ADHS-Medikament.
Also die Staatsanwaltschaft wollte das jetzt doch mitverhandeln, ohne eine neue Anklage zu erheben. Warum denn genau?
Die Staatsanwältinnen haben das damit begründet, dass durch die Aussage eines der Sachverständigen deutlich geworden sei, dass vor allem durch die Kombination dieser Medikamente das Risiko von Nebenwirkungen deutlich erhöht würde. Deshalb wollten sie diese kombinierte Gabe jetzt als eine einzige Tathandlung verhandeln. Das Gericht hat das aber abgelehnt.
Weil?
Weil dieser Tatvorwurf weder in der Anklageschrift noch in der Abschlussverfügung hinreichend konkretisiert worden sei. Aber das heißt nicht, dass die im Raum stehenden Vorwürfe nicht im Prozess behandelt werden können. Sie unterliegen, das betonte die Vorsitzende Richterin Isabel Köhne, der Sachprüfung des Gerichts.
Ich merke schon, das ist alles wirklich kompliziert.
Ja.
Wir versuchen aber, euch das möglichst so zu erklären, dass es auch verständlich wird. Was man ja bei aller Komplexität nicht vergessen darf, hinter jedem dieser 36 angeklagten Fälle steht ein Mensch.
Ja, richtig. Und über einen dieser Menschen wollen wir heute wieder ausführlicher sprechen. Über Felix, der in Wirklichkeit, ich habe es am Anfang schon gesagt, anders heißt. Wir nennen ihn hier Felix. Und er gehört eben zu diesen 36 Menschen, deren Fälle vor Gericht verhandelt werden. Wie bei den anderen 35 auch, wirft die Anklage Michael Winterhoff vor, dass er Felix ohne ausreichende Indikation, also medizinische Notwendigkeit, und ohne ausreichende Aufklärung Pipamperon verschrieben haben soll. Und das über sehr lange Zeit, nämlich ungefähr 10 Jahre lang. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, der Angeklagte bestreitet diese gegen ihn erhobenen Vorwürfe.
Michael Winterhoff sagt, dass er durch das Medikament eine, Zitat, emotionale Entlastung im Sinne einer Erreichbarkeit, Zitat Ende, bezweckt habe, um diesen, Zitat, in Konfliktsituationen eine Wahrnehmung äußerer Einflüsse zu ermöglichen, Zitat Ende. Die Fürsorgeberechtigten hätten in sämtlichen Fällen zugestimmt und seien hinreichend aufgeklärt worden und eine Überdosierung habe es in keinem Fall gegeben.
Felix ist im Alter von 4 Jahren aus seiner Ursprungsfamilie heraus vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Er kam dann zunächst in ein SOS-Kinderdorf, danach in eine Pflegefamilie und später in ein Heim, also genauer gesagt in eine heilpädagogische Wohngruppe, HPW nennt man das. Dort lebte er dann, bis er 16 Jahre alt war. Und seit er 5 war, war er in Behandlung bei Michael Winterhoff. Auch er bekam, so wurde es vor Gericht gesagt, die Diagnose Retardierung im frühkindlichen Narzissmus. Diese Diagnose, die hört man ja öfter bei Michael Winterhoff, übrigens genauso wie Begriffe wie das Kind XY wirkt sehr verwahrlost und ist schwer gestört. Das Zitat, das wir zu Beginn dieses Podcasts gehört haben, das haben wir einsprechen lassen und das stammt übrigens aus einem Interview mit dem Spiegel. Da spricht Felix ja auch selbst über diesen Begriff Narzisst.
Über diese Diagnose und auch über das Medikament Pipamperon haben wir in unserer 2. Episode dieses Podcasts ausführlich gesprochen. Wenn ihr die noch nicht kennt, hört da gerne nochmal rein. Was kannst du denn über Felix' Leben erzählen, Anna?
Felix konnte vor Gericht selbst nicht genau sagen und das verdeutlicht so ein bisschen, wie schwierig seine Umstände waren, wie viele Geschwister er eigentlich hat. Also er sagte, es müssten wahrscheinlich 11 sein. Er hat aber eine ganz, ganz enge und vielleicht auch einzige echte Bezugsperson gehabt. Das war seine große Schwester. Mit der ist er auch gemeinsam aus dieser Herkunftsfamilie rausgenommen worden. Und zu seinem Fall haben unter anderem ehemalige Lehrer und Lehrerinnen ausgesagt, Erzieher aus dieser HPW und ein Mitarbeiter des Jugendamts.
Und welches Bild zeichneten Sie von Felix?
Ja, aus den ganzen Aussagen der unterschiedlichen Zeuginnen und Zeugen hat sich da wirklich ein relativ rundes Bild ergeben, zusammen natürlich mit der Aussage von Felix selbst. Und das war das Bild eines sehr lebhaften Jungen, der ganz viel immer gefragt hat und dessen Redefluss manchmal kaum zu bremsen war. Also das haben vor allem die Lehrerinnen und Lehrer gesagt, dass der wirklich manchmal so viel geredet hat, dass er kaum zu stoppen war, dass er teilweise auch in Pausen noch mit ihnen gesprochen hat und so weiter, dass er auch Probleme mit der Impulskontrolle hatte. Das heißt, er hat auch oft dazwischen gesprochen, manchmal auch unangemessene Bemerkungen gemacht, an den falschen Stellen gelacht. Er hat sich offenbar extrem nach Bindung und nach Anschluss gesehnt und das auch gesucht. Also er hat sich extrem an die Erwachsenen in seinem Umfeld gehalten oder fast geklammert, war sehr anhänglich. Er war sehr oft fröhlich, konnte aber manchmal bei, ja, von außen betrachtet, scheinbar nichtigen Anlässen ausrasten. Körperlich aggressiv ist er allerdings in dem Sinne nicht geworden. Und auffällig müde, das soll ja eine der möglichen Nebenwirkungen von Pipamperon sein, das erschien er seinem Umfeld nicht oder zumindest nicht durchgehend. Was aber auffiel, das war sein kaum zu stillender Hunger.
Wie äußert sich der?
Ja, Felix Essverhalten, das kannte offenbar kaum Grenzen. Also der hat gegessen, was da war und am liebsten noch mehr. Eine Lehrerin hat erzählt, dass der mal bei einem Klassenfest 10 Brötchen alleine gegessen hat. Und das Ganze ging so weit, dass er, das hat mich besonders beeindruckt, als er neu im Heim war, an den Tiefkühlschrank gegangen ist offensichtlich, ein tiefgefrorenes Kotelett rausgeholt hat und daran rumgenagt hat.
Warum hatte Felix denn solchen Hunger?
Ja, das ist die Frage, ob er wirklich so einen Hunger hatte. Er selbst sagt ja. Einer seiner Lehrer hat damals die Betreuer in der heilpädagogischen Wohngruppe mal drauf angesprochen, weil ihm das so auffiel. Und dieser Betreuer sagte ihm dann wohl, das könne durch die Medikamente kommen, also durch Pipamperon. Und eine andere Erklärung könnte aber sein, dass Felix vielleicht in seiner frühesten Kindheit nicht so genau wusste, kriege ich jetzt was zu essen oder kriege ich nichts?
Gab es denn ansonsten noch Auffälligkeiten?
Ja, Felix hat im Heim und nur da übrigens, in der Schule ist das nicht passiert offenbar, geklaut. Meistens hat er Süßigkeiten von anderen Kindern sich einfach genommen.
Welche Erklärung gab es dafür?
Der Gruppenleiter aus dem Heim hat seinen Eindruck geschildert, dass Felix damit eher Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte. Also das gibt natürlich nicht gerade positive Aufmerksamkeit, aber wenn man unbedingt Aufmerksamkeit braucht, ist das dann vielleicht auch nicht so wichtig, ob die positiv oder negativ ist. Klar ist, es war dann Aufmerksamkeit auf ihm. Das musste dann natürlich mit dem anderen Kind, mit dem betroffenen Kind geklärt werden. Er hatte sich dann zu entschuldigen, logischerweise, oder auch, wenn es eine Tafel Schokolade war, die er geklaut hatte, eine neue Tafel zu kaufen. Und das gab natürlich dann Beschäftigung mit ihm. Also es könnte sein, dass das dahinter steckte. Dass er böse Absichten hatte, diesen Eindruck hatte eigentlich niemand. Und er selbst hat es aber wirklich damit erklärt, dass er einfach Hunger gehabt hätte, weil er, so Felix, zu wenig zu essen bekam. Außerdem, und das spielt so ein bisschen damit rein, soll er es wohl nach Ansicht der Erzieher mit der Wahrheit oft nicht so ganz genau genommen haben. Also die haben das so ausgedrückt, dass er manchmal seine eigene Wahrheit hatte.
Also man kann wohl eindeutig sagen, dass Felix ein sehr vernachlässigtes Kind war. Kann man denn auch sagen, dass er traumatisiert war?
Also psychologisch wird das, was Felix in den ersten Lebensjahren erleiden musste, als Deprivation bezeichnet. Und emotionale Deprivation ist auch das, was Felix behandelnder Kinderpsychiater, nämlich Michael Winterhoff, in der Akte des Jungen notiert hat. Aus dem, was Felix erlebt hat, und da komme ich zurück auf deine Frage, kann natürlich ein Trauma entstehen. Und das wiederum kann dann zu bestimmten Verhaltensweisen oder auch Störungsbildern führen.
Was hätte Felix gebraucht? Wie hätte man ihm helfen können?
Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage, um die es auch im Prozess ging. Unabhängig von diesem konkreten Fall habe ich für den Podcast mit Julia Teeg gesprochen. Julia ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie und Bindung. Und ich würde sagen, bevor wir weiter über den Prozessverlauf sprechen, hören wir mal in dieses Interview rein.
Also ich bin Julia Teeg, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ich bin Psychotraumatologin und Ausbilderin für Psychotraumatologie auf Europaebene.
Kannst du mir mal den Begriff Deprivation erklären? Was heißt das?
Das bedeutet Vernachlässigung. Also das heißt, dass jetzt in dem Fall Kinder auf möglicherweise verschiedenen Ebenen nicht gut versorgt werden. Das kann eine Ebene sein von nicht genug Nahrung kriegen, dass Kinder hungern, dass sie immer so das Gefühl haben, es ist nichts zu essen im Kühlschrank oder ganz kleine Babys, kleine Kinder, keine Flasche, keine Muttermilch kriegen. Zur Deprivation gehört aber auch eine emotionale Unterversorgung. Also das ein Grundbedürfnis von Kindern ist Bindung und Fürsorge. Und wenn sie das nicht erhalten, dann wird das auch in der Psychologie als Deprivation angesehen.
Kannst du was mit dem Begriff Verwahrlosung oder schwerst gestört anfangen? Sind das normale Begriffe, mit denen man in der Psychotherapie oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie handhabt?
Ich eher nicht. Also ich arbeite dann eher mit den Begriffen Vernachlässigung oder Deprivation. Verwahrlosung ist aus meiner Sicht ein eher alter Begriff, den ich so in meinem Sprachgebrauch nicht mehr habe. Und schwer gestört habe ich in meinem Sprachgebrauch auch nicht. Wobei ich sagen muss, ich bin Verhaltenstherapeutin. Wir haben teilweise auch in den Psychotherapieschulen ein bisschen unterschiedliche Begriffe. Da mag ich auch vielleicht jetzt nicht für alle Gruppen sprechen, aber da ich auch PsychotherapeutInnen ausbilde und viel Supervision mache, ist das kein Begriff, der von mir und von Kolleginnen verwendet wird.
Kannst du erklären, wie bei Kindern Traumata entstehen
können? Ja, wie viel Zeit hast du mitgebracht?
Also vielleicht so, dass man's einem Laien einigermaßen knapp erklärt. Ich weiß, da könntest du lange drüber reden, das kann ich mir vorstellen.
Genau, also wichtig ist ja überhaupt erstmal so zu gucken, was ist ein Trauma? Und Trauma ist einfach erstmal die Übersetzung von Verletzung. Also ich habe eine Verletzung erlitten als Kind, weil ich zum Beispiel zu wenig Fürsorge erfahren habe oder weil ich Gewalt erfahren habe oder weil ich ignoriert worden bin und auf meine Gefühle nicht eingegangen worden ist. Und das kann sein, dass Menschen das sehr gut verarbeiten, zum Beispiel, weil ansonsten alles ganz gut läuft in ihrem Leben, weil sie viele, man nennt das in der Psychologie, Ressourcen haben. Also eigentlich ist immer alles gut bei den Eltern und mit den Eltern und dann mal nicht. Das können Kinder schon gut verdauen. Schwierig wird es, wenn Eltern zum Beispiel nicht trösten, wenn sie wirklich Täterverhalten zeigen. Also wenn Kinder sozusagen nicht mehr das Gefühl haben, das geht vorbei oder ich bin eigentlich in Sicherheit, sondern wenn sie das Gefühl haben, oh, ich bin wirklich in Gefahr, möglicherweise auch in Lebensgefahr, weil Gewalt droht, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit Dingen umgehen sollen, weil sie sich ganz ernsthaft bedroht fühlen. Und dann kann unser Gehirn das nicht mehr verarbeiten. Das heißt, das fällt dann in die Überlebensstrategien, so nennen wir das, rein. Zum Beispiel spalten wir dann Dinge ab, also nehmen sie gar nicht mehr wahr. Oder was Kinder auch oft machen, ist noch zu versuchen zu kämpfen oder zu fliehen. Und wenn das in der Regel nicht mehr funktioniert, weil ich das Gefühl habe als Kind, ich kann gar nichts tun, dann dann spalten Kinder ab. Und dann kann es sozusagen zu Symptomen kommen.
Wäre das dann quasi eine posttraumatische Belastungsstörung?
Ja, wir sind mittlerweile da so ein bisschen weiter. Also das Klassische ist die posttraumatische Belastungsstörung. Das bedeutet, aus einem Trauma, also aus dem Schlimmen, wird ein Posttrauma. Also Post heißt ja etwas später. Und sozusagen das im Gehirn von den Menschen ist dann so dieses Gefühl, das ist nicht vorbei. Also obwohl die Kinder zum Beispiel in einer Pflegefamilie sind oder jetzt genug Essen da ist oder der Täter, die Täterin aus der Familie gegangen ist, haben sie immer noch das Gefühl, das Schlimme, das passiert noch und sie sind nicht in Sicherheit. Und dann haben sie zum Beispiel Albträume, die sehen die Bilder immer wieder von dem Ereignis oder sind ganz innerlich gereizt, unruhig, möglicherweise auch gewalttätig oder sehr rückzügig. Das kann also alles eine Folge sein. Und das ist eigentlich ein Versuch unseres Gehirns, uns zu schützen, dass das nicht nochmal passiert. Und mittlerweile wissen wir aber, dass nicht nur die PTBS, also die posttraumatische Belastungsstörung, eine Folge sein kann von schweren Erlebnissen in der Kindheit, sondern auch zum Beispiel Depressionen, Ängste, Essstörungen, also die viele, viele psychische Störungen, die wir im Kindesalter und Jugendalter diagnostizieren.
Ein Kinder- und Jugendpsychiater, der so ein Kind behandelt, also ein Kind kommt zum Kinder- und Jugendpsychiater mit psychischen Störungen zum Beispiel, die aus so einem Trauma entstanden sind oder mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder beidem. Was müsste ein Kinder- und Jugendpsychiater, der leitliniengerecht arbeitet, tun für dieses Kind oder mit diesem Kind?
Also wichtig ist erstmal, die Symptome zu erfassen. Weil uns geht es ja vor allen Dingen darum, was ist die Folge von diesen Belastungen? Also ist das Kind eher aggressiver, weil es in so einen Schutzmechanismus fällt? Ist das Kind eher rückzügig, weil es innerlich aufgegeben hat und das Gefühl hat, das Leben ist für mich nicht mehr lebenswert? Ist das Kind voller Albträume und schläft nicht gut? Und dazu gibt es bestimmte Diagnosekriterien und Diagnoseinstrumente, so nennt man das. Also zum Beispiel Fragebögen. Aber, und das ist das eigentlich, das Herzstück der Psychotherapie ist, dass man durch, man nennt das klinische Erfahrung, mit den Patienten spricht, mit den Kindern spricht, sie fragt, einschätzt, was sie so erleben, wie ihr Alltag ist und dann daraufhin eine Diagnose stellt, die zu diesen Symptomen passt und daraufhin dann einen sogenannten Behandlungsplan erstellt, der dann mit den Bezugspersonen und auch den Kindern besprochen wird.
Also das Mittel der Wahl, wenn ich dich richtig verstehe, wäre eine Psychotherapie, die auf diese Störung zugeschnitten ist und dem Kind dadurch hilft, zu verarbeiten und Strategien vielleicht auch zu entwickeln, wie es damit zurechtkommt?
Unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig und ich finde auch, dass die Menschen Anrecht darauf haben. Genauso wie wenn du oder ich uns jetzt ein Bein brechen, dann gehen wir auch zum Orthopäden oder zu einer Orthopädin oder an eine Klinik und dann machen das die, ja, also die Ärzte wahrscheinlich alle ähnlich, ob sie es alle gleich machen, aber du kriegst wahrscheinlich eine Röntgenaufnahme und du wirst nach deinen Schmerzen befragt und nach dem Unfallhergang und so ist das in der Psychotherapie letztlich auch. Also du guckst nach, welche Symptome sind bei den Patienten, also welche Schmerzen, also welche Symptome wie Albträume und so weiter. Und im Kinderbereich haben wir noch das Besondere, dass diese Diagnostik, von der ich eben gesprochen habe, also die anhand der Erfahrung der BehandlerInnen und auch an Fragebögen sich misst, kann auch bei Kindern und Jugendlichen von Kinder- und JugendpsychiaterInnen gemacht werden. Das heißt, wir haben auch viele Kinder- und JugendpsychiaterInnen. Das sind jetzt in der Regel auch niedergelassene Psychotherapeuten. Das ist ein bisschen schwierig in dieser Welt, aber ich glaube, da wichtig zu verstehen, weil die können auch gut Diagnosen stellen. Die bieten noch keine Richtlinienpsychotherapie an, aber die stellen Diagnosen. Die können auch Medikamente verschreiben. Und für viele, weil die oft auch große Praxen haben, sind das oft die ersten AnsprechpartnerInnen. Und dann müsste aber in so einer Praxis, die sogenannte Kinder- und Jugendpsychiaterin, die nennen sich dann sozialpsychiatrische Praxen, die können und sollten dann, wenn sie eine Diagnose stellen, auch an Kinder- und Jugendpsychotherapeuten weiterempfehlen. So ist das eigentlich gedacht.
Welche Rolle könnten denn Medikamente spielen in so einem Szenario?
Also das Wichtige ist, dass erstmal eine gute Diagnose gestellt wird. Und der Behandlungsplan kann dann oder besteht in der Regel aus Psychotherapie. Und es kann, wenn im Verlauf zum Beispiel der Psychotherapie deutlich wird, das reicht nicht aus, muss man gucken, was passiert dann. Ja, also es kann sein, dass dann der behandelnde Psychotherapeut, Psychotherapeutin empfiehlt, dass der Patient, die Patientin nochmal stationär geht, also in eine Klinik. Es kann sein, dass behandelnder Kinder- und Jugendpsychiater dann sagt, Mensch, ich würde gerne zu diesem Störungsbild, ist das und das Medikament zugelassen, ganz bekannt bei ADHS, halt das Methylphenidat. Das würde ich gerne verschreiben, weil das auch eine Behandlungsmöglichkeit ist für psychische Erkrankungen. Aber es ist nicht die einzige und in der Regel ist es auch in der, also in der Psychotherapie anders als in der somatischen Medizin, dass wir da einfach immer als erste Wahl die Psychotherapie haben.
Für dich wäre es jetzt nicht denkbar, dass man erstmal ein Medikament gibt, mit dem man erreichen möchte, dass das Kind überhaupt empfänglich wird für Ansprache jeder Art?
Ja, das gibt es in Ausnahmefällen. Ich habe ja auch lange in der Klinik gearbeitet und es gibt Ausnahmefälle von Kindern, wo man sagen muss, da kommt man gar nicht ran. Das ist aber aus meiner Erfahrung heraus sehr, sehr selten. Im ambulanten Setting, also da, wo Kinder hingehen. Im klinischen Setting ist das schon öfter mal, dass Kinder auch so schwerwiegende Erkrankungen haben, dass man sagen muss, okay, bevor wir jetzt hier überhaupt an die Kinder rankommen, müssen wir ein Medikament geben. Dann ist aber auch schon viel im Vorfeld gelaufen oder probiert worden oder das sind Kinder, die wirklich sehr schlimme Erlebnisse hatten in ihrem Leben. Meiner Erfahrung nach kommt man an sehr, sehr viele Kinder mit klassischen Psychotherapie-Möglichkeiten ran und kann gut auch entweder nur mit Psychotherapie oder man nennt das dann mit einer co-medikamentösen Therapie, also einer Zusatztherapie mit Medikamenten, kommt man in der Regel ganz gut weit.
Kannst du dir vorstellen, dass es ein Szenario geben könnte, in dem ein Kinder- und Jugendpsychiater sagt, das Kind hat eine emotionale Deprivation erlitten und deshalb bekommt es Pipamperon?
Nee, das geht überhaupt gar nicht, weil wir ja nicht eine Medikation geben aufgrund eines Vorfalls. Also du würdest auch keinen Gips bekommen, nur weil du eine Mauer runtergefallen bist.
Sondern weil ich mir dann das Bein gebrochen habe.
Genau, weil du dir das Bein gebrochen hast. Weil wenn du möglicherweise nur eine Prellung hast, das würde man ja dann, oder ich kenne mich nicht aus in Orthopädie, ne, aber dann würdest du ja keinen Gips kriegen. Das heißt, der Auslöser für die Symptomatik ist nicht entscheidend für die Gabe einer Medikation. Entscheidend ist die Symptome und die Folgen, ja. Und die sind bei Menschen, wir sind alle unterschiedlich. Die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich sag's mal ganz konkret. Ein Kind, was in der Familie häusliche Gewalt erfahren hat, was immer wieder sehr unsicher ist oder ganz, ganz viel das Gefühl in ihrem Leben hatte, ich bin nicht in Sicherheit. Das kann in der Folge total rückzügig sein, bis hin zu suizidal und das Gefühl haben, mein Leben macht keinen Sinn mehr, mir geht's total schlecht, es wird nie besser werden. Es kann aber auch genauso eine Symptomatik entwickeln von voller Wut und Aggression und dann eher die Strategie automatisch benutzen, ich schütze mich jetzt, mir tut das keiner mehr an, so nicht mehr mit mir. Also es können zwei völlig, und wahrscheinlich sind jetzt nur zwei von hunderten von Möglichkeiten, was für Folgen so eine Traumatisierung bei Kindern sein kann, und dementsprechend unterschiedlich muss ich auch behandeln. Ein rückzügiges Kind behandle ich halt völlig anders als ein aggressives Kind.
Also individuelle Diagnosestellung und Therapie ist der Schlüssel sozusagen.
Mhm. Ja, und wichtig ist, das mitzudenken. Also wirklich zu sagen, also das ist ja das andere Extrem. Ich sehe nur die Symptome und sage, die Symptome müssen weg. Ja, also das Kind ist mir einfach zu zappelig im Unterricht oder zu aggressiv oder zu gereizt und jetzt muss es durch Psychotherapie repariert werden. Das ist das eine Extrem, wo wir auch als Psychotherapeuten sagen, also das geht nicht. Ne? Also man muss schon auch gucken, wo kommt es her, um zu schauen, ist das wirklich auch vorbei? Also ist das Kind jetzt in Sicherheit und in einer guten Umgebung, sodass das Kind überhaupt die Möglichkeit hat, sich anders zu entwickeln. Das wäre so das Gegenextrem von dem, was du beschrieben hast.
Kannst du was zur Diagnose Retardierung im frühkindlichen Narzissmus sagen? Ist dir die geläufig?
Nein. Die gibt es nicht. Es gibt bestimmte Beschreibungen von Entwicklungsphasen in der Kindheit und dazu gehört zum Beispiel frühkindlicher Narzissmus. Das ist eine sehr alte Beschreibung von Kinderverhalten und eigentlich etwas sehr Positives, dass Kinder so diese Idee entwickeln, oh, ich bin toll und ich bin Superman und ich rette die Welt. Und das ist aber keine Störungskategorie. Also es ist keine Erkrankung, wenn Kinder das haben, sondern wenn jetzt die Zuhörenden so das Gefühl haben, oh, mein Kind ist so 3 bis 6 Jahre alt und geht so als Superman immer oder als Spider-Man durch die Welt und rettet alle, dann wäre das also ganz, ganz normal und gehört genau zu dieser Lebensphase dazu. Und
wenn das jetzt so hieße, dass das Kind immer in dieser Phase bleibt, auch wenn es schon 10 oder 12 ist?
Ja, es gibt Kinder, die so eine überhöhte Fantasie haben von Rettung oder von sich selbst. Und dann kann das schon als Diagnose auch, kann es eine Diagnose geben. Aber dann denkt man ja immer schnell an diese narzisstische Erkrankung. Also es gibt ja eine Diagnose, die heißt narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und die stellen wir erst bei Erwachsenen. Das heißt, bei Kindern gucken wir eigentlich immer nicht unbedingt nach diesen narzisstischen Komponenten, weil wir davon ausgehen, dass sich auch vieles im Entwicklungsalter der Kinder legt. Und weil wenn Kinder sozusagen sich selber so überhöhen, in der Regel ist das nicht das Hauptproblem von Kindern, sondern meistens wollen sie damit was ausdrücken oder es gibt dann andere Symptome, die im Vordergrund sind, weil wir davon ausgehen, Persönlichkeit ist erst fertig und das wahrscheinlich dann auch lange noch nicht, aber wenn man erwachsen ist und deswegen gibt man diese Persönlichkeitsstörungsdiagnosen frühestens ab 16, ich gebe sie eher ab 18, 19. Mir ist nochmal so wichtig, dass wir wirklich auf die Kinder gucken und auf das Individuelle, das, was du einfach auch gerade so gesagt hast, dass nicht jedes Kind, nur weil es das, weil es eine Sache oder eine Traumatisierung erlebt, immer gleich reagiert, sondern das ist ja auch das Schwierige an unserer Tätigkeit, dass wir mit so viel Erfahrung auf die Kinder gucken und schauen, welche Symptome haben die ausgeprägt, wozu sind die Symptome auch vielleicht hilfreich, was hat, ne, ist der Auslöser vorbei, also es macht einfach dieses Arbeitsfeld unfassbar komplex. Und wir haben es eigentlich, obwohl ich eine Schwerpunktpraxis habe für Psychotraumatologie, in den wenigsten Fällen die gleichen Behandlungsansätze. Also wir haben hunderte von Kindern, die wir im Quartal sehen und hunderte von unterschiedlichen Behandlungsansätzen.
Ich habe eben ja schon gefragt, was Felix gebraucht hätte. Ich frage jetzt mal anders, was hat er denn bekommen?
Felix bekam jedenfalls keine Psychotherapie. Er bekam Pipamperon. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat Michael Winterhoff, der Angeklagte, dieses Neuroleptikum immer wieder als Dauermedikation verschrieben. Und er hat das begründet mit der emotionalen Deprivation der Kinder und Jugendlichen. Also das behauptet die Staatsanwaltschaft.
Und lässt sich das wirklich so begründen?
Ja, das ist halt eine der zentralen Fragen dieses Verfahrens. War die Gabe von Pipamperon wirklich indiziert? Also lässt sie sich als medizinisch notwendig begründen oder eben nicht?
Winterhoff und seine Verteidigung sagen ganz klar ja. Deshalb bestreitet der Kinderpsychiater auch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.
Im Fall von Felix hat vor Gericht Martina Pitzer als sachverständige Zeugin ausgesagt. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und hat Felix' Patientenakte für ein Gutachten im Auftrag der Ärztekammer Nordrhein gesichtet. Nebenbei bemerkt, bei der Ärztekammer Nordrhein liegen insgesamt nach unserer Recherche 10 Beschwerden von Patientinnen und Patienten gegen Michael Winterhoff vor. Und das könnte für ihn auch nach dem Prozess noch Folgen haben, nämlich im Sinne einer berufsgerichtlichen Auseinandersetzung.
Also um das kurz zu erklären, es läuft bei der Ärztekammer ein berufsrechtliches Verfahren gegen Michael Winterhoff. Und dieses Verfahren ist für die Dauer des laufenden Strafverfahrens, also des Prozesses, über den wir hier berichten, ausgesetzt. Wenn dieses Strafverfahren beendet ist, dann wird eben neu geprüft, ob es da noch weitere Dinge zu verhandeln gibt und ob man sich vor dem Berufsgericht treffen muss. Folge eines solchen Verfahrens könnte dann im äußersten Fall die Feststellung des Berufsgerichts sein, dass Winterhoff die Approbation entzogen werden soll. Entziehen kann diese Approbation aber wiederum nur die Bezirksregierung Köln als Approbationsbehörde und die würde das dann auch nochmal gründlich prüfen natürlich. Die Medienanwälte von Michael Winterhoff haben auf meine Anfrage zu diesem Thema mitgeteilt, unser Mandant verteidigt sich mit exakt denselben Argumenten, mit denen er die strafrechtlichen Vorwürfe auf den verschiedensten Ebenen mit entlastenden Argumenten zurückweist. Aber wie gesagt, das ist alles etwas, womit man sich erst nach Abschluss dieses laufenden Prozesses beschäftigen kann.
In der Verhandlung hat Martina Pitzer einmal allgemeine Fragen zu Verordnung, Wirksamkeit und Indikation von Pipamperon beantwortet und auch patientenbezogene Fragen, also Fragen, die Felix betreffen. Wohlgemerkt hat sie das Ganze nur anhand der ihr vorliegenden Patientenakte getan. Und die, und das ist ganz wichtig, so Pitzer, war in weiten Teilen kaum lesbar.
Und was hat sie zur Verschreibung von Pipamperon gesagt?
Wörtlich hat sie gesagt, ich zitiere hier mal, nach der in der Patientenakte dokumentierten Beschwerdesymptomatik lässt sich die Gabe von Pipamperon nicht begründen. Bei Felix ist von einer ADHS-Diagnose die Rede, also einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, zudem von einer Störung des Sozialverhaltens und einer Bindungsstörung mit Enthemmung, also ganz einfach gesagt, fehlende Zurückhaltung gegenüber Fremden. Die Aufzeichnungen über Felix' Verhalten, die passen laut Pitzer zur ADHS-Diagnose. Und deshalb wäre es ihrer Ansicht nach zunächst mal angebracht gewesen, diese Störung, also die ADHS, zu behandeln. Insbesondere bei teils aggressiven, was jetzt nicht körperlich aggressiven heißen muss, Impulsdurchbrüchen mit intensiven therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen. Also das hätte man ihrer Ansicht nach mit und für Felix machen sollen. Und falls erforderlich, hätte man zusätzlich dann noch Medikamente geben können. Bei ADHS wären das Stimulantien gewesen, wie Methylphenidat, das ist bekannt als Medikinet, oder auch Ritalin. Felix bekam Medikinet aber erst viel später im Verlauf seiner Behandlung.
Anna, du hast schon berichtet, dass der Fall Felix vor Gericht abschließend behandelt wurde. Mit welchem Fall ging es denn zuletzt weiter?
Ja, über den Fall werde ich beim nächsten Mal noch ausführlich sprechen. Das sind genau genommen 2 Fälle, nämlich die zweier Geschwister. Da geht es um eine große Schwester, die ist heute 13 Jahre alt, und einen kleinen Bruder, der ist 10. Die sind auch beide aus ihrer Familie rausgenommen worden und in eine stationäre Einrichtung gebracht worden, also in ein Kinderheim. Beide sind von Michael Winterhoff behandelt worden und beide haben dieselbe Diagnose bekommen und dasselbe Medikament, nämlich Pipamperon. Das Interessante ist, dass diese beiden Kinder von allen Beteiligten, die bisher dazu ausgesagt haben, als völlig unterschiedlich beschrieben wurden. Das heißt, der Junge, ein typisches, vorsichtig ausgedrückt, ADHS-Kind, aufgeweckt, Bewegungsdrang, keine Impulskontrolle, schwer zu bändigen. Und das Mädchen ganz geordnet, sprachgewandt, eher ruhig, schon sehr eloquent, irgendwie mehr in so einer Mutterrolle, nicht mehr sehr kindlich, also schon in einem frühen Stadium, da war die erst 8. Und da ist es doch bemerkenswert, dass trotzdem beide Kinder gleich diagnostiziert wurden und dasselbe Medikament bekommen haben. Außerdem ging es vor Gericht noch darum, haben die beiden das Medikament wirklich auch zum selben Zeitpunkt bekommen oder nicht? So war es nämlich am ersten Verhandlungstag zu diesem Fall gesagt worden. Es stellte sich dann raus, das Medikament wurde aber dem Mädchen, also der älteren Schwester, erst viel später verschrieben. Wenn sie das also wirklich schon vorher bekommen haben sollte, aus derselben Packung wie der Bruder, dann wäre das natürlich sehr merkwürdig und das wird im Prozess jetzt weiter zu klären sein.
Das wäre jetzt allerdings nichts, was Michael Winterhoff direkt betrifft, sondern wohl eher Sache des Heims. Auf dieses ganz große Thema der Heimunterbringung von Kindern werden wir in diesem Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hoffentlich noch ausführlich zu sprechen kommen. Die Medienanwälte von Michael Winterhoff haben mir auf meine Anfrage zu den Fällen dieser Geschwisterkinder übrigens wie folgt geantwortet. Zitat: Der Umstand, dass Kinder ein unterschiedliches Wesen haben oder unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen, steht der von Dr. Winterhoff getroffenen Diagnose einer frühkindlichen Retardierung, also Entwicklungsverzögerung, nicht entgegen. Zitat Ende. So stelle es auch, Zitat, keinen Widerspruch dar, wenn Kindern mit unterschiedlichem Wesen oder unterschiedlichem Verhalten dasselbe Medikament, Pipamperon, verabreicht wurde. Zitat Ende.
Die Frage, die wir bestimmt wieder ganz oft bekommen werden in den Kommentaren, stelle ich jetzt auch schon mal. Wann geht's denn hier wieder weiter mit einer neuen Episode?
Ja, der Prozess wird ja wie gesagt am 30. April fortgesetzt und eine neue Episode dieses Podcasts, die wird es dann hoffentlich Mitte Mai geben. Dann wollen wir uns auch näher mit dem Thema Erziehung und Pädagogik beschäftigen und mit dem offenbar sehr unterschiedlichen Verständnis davon. Wir werden dann natürlich auch wieder genauer auf den weiteren Verlauf des Prozesses eingehen.
Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns helft, diesen Podcast bekannter zu machen, indem ihr ihn abonniert, teilt und uns 5 Sterne dalasst.
Nochmal vielen lieben Dank dafür. Wir schließen heute mal nicht mit dem Zitat eines der Geschädigten, sondern mit dem der Leiterin eines der Heime, um die es im Verfahren geht. Die Zitate stammen aus dem Gerichtsverfahren und wir haben die einsprechen lassen. Mehr dazu dann beim nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Wir haben in Ausübung unseres Berufs festgestellt, dass immer mehr Kinder kommen, die wir nicht mehr zur Stabilisierung bekommen haben. Es zeigte sich, dass die Kinder so auffällig waren, dass sie sich nicht in den Tagesrahmen integrieren ließen. Man hat gemerkt, dass da was schief läuft. Diese Kinder sind es gewohnt zu schnippen. Die machen, was sie wollen. Die sind es gar nicht gewohnt, sich auf einen Gegenpart einzulassen. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Störungsbilder bei den Kindern verändert. Vor den 2000ern gab es das nicht so. Deshalb haben wir überlegt, wer als Spezialist weiterhelfen kann. Dr. Winterhoff hat sich unseres Erachtens schon länger mit diesen Störungsbildern befasst, die um die 2000er auftauchten. Andere Kinder- und Jugendpsychiater nahmen das nicht so wahr. Bei dieser frühkindlichen narzisstischen Entwicklungsstörung bedarf es eines Medikaments. Ja, das würde ich auch denken. Die Medikation drosselt diesen Alarmzustand, in dem die Kinder sind, und macht es erst möglich, mit ihnen zu arbeiten. Die Thesen von Dr. Winterhoff waren und sind für mich sehr einleuchtend.
Medizin macht Moral. Der Fall Winterhoff ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Idee und Redaktion Anna-Maria Bekes. Moderation Anna-Maria Bekes und Sabrina Bauer. Produktionsleitung Andreas Dijk. Mitarbeit Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.